Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein schöner Donnerstagabend sei euch gewünscht, liebe Freunde von Anpfiff 15:30. Ich hoffe, ihr hattet heute an diesem freien Donnerstag alle einen schönen Tag. Habt es euch gut gehen lassen bei strahlendem Sonnenschein. Und ja, was soll ich sagen? Heute Abend ist für uns, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Premiere. Das erste Mal, dass wir auch an einem Feiertag zusammen aufnehmen. Und das hat natürlich auch viele Gründe. Und an einem Feiertag hat man ja bekanntlich auch reichlich Zeit. Das heißt, wir können uns heute ausgiebig Zeit nehmen, für die ein oder anderen Themen uns darüber zu sprechen. Gab ja so einiges. Wir haben uns die Woche ja so noch gar nicht gehört. Das heißt, ich kenne eure Meinung zu gewissen Themen auch noch nicht so wirklich. Bin froh, dass wir heute alle komplett sind. Ein Dank geht auf jeden Fall raus erstmal an Fabi, der auch während seines Urlaubs sich nochmal einen Slot freigeschaufelt hat, um mit uns aufzunehmen. Ja, und Sören, auch an dich. An einem Feiertag ist das ja auch nicht selbstverständlich. Und ich freue mich auf jeden Fall auf bestimmt eine gute Stunde mit euch zusammen. Grüße euch erstmal.
Ja, hallo zusammen. Ich bin froh, dabei zu sein. Und selbstverständlich ist es natürlich keine Arbeit hier für mich und freue mich jetzt auf das, was kommt.
Ja, dann auch von meiner Seite aus wunderschönen guten Abend. Heute aus Mallorca tatsächlich, der Insel der Deutschen. Tatsächlich kann ich es auch so bestätigen. Man hört sehr, sehr viel Deutsch. Die Insel erwacht langsam aus dem Winterschlaf. Es werden immer mehr und mehr, vor allem deutsche Touristen. So viel kann ich vorwegnehmen.
Aber was er uns ja verschwiegen hat, Sören, ich habe das nur in den Nachrichten gesehen. Es war ja auch das große Opening jetzt vor zwei oder drei Tagen, ne?
Ja, war das jetzt letztes Wochenende?
Ja, vor zwei, drei Tagen habe ich so die Bilder gesehen, wie sie alle in den Bierkönig und so reingeschrumpft sind. Ich meine, da sah so jemand aus, so ein bisschen wie du, Fabi.
Ich glaube, da bin ich zu weit weg, kann aber tatsächlich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bestätigen, im Flieger waren schon auch die klassischen Kandidaten, die es dann wohl nach El Arenal zum Ballermann zieht, mit dabei, auf jeden Fall, kann ich bestätigen.
Dann lass uns noch kurz teilhaben, Fabi. Hat es dich und deine Familie denn auch einmal zumindest dahin verschlagen oder komplett Abstinenz gewesen?
Nee, gar nicht. Also da bist du wirklich zu weit weg. Weil die Insel ja auch sehr, sehr groß ist, muss man tatsächlich auch sagen. Und wir sind im Norden. Ich würde jetzt mal sagen, ungefähr eine Stunde von El Arenal, glaube ich, entfernt. Ungefähr.
Ah, okay. Aber was nicht ist, kann ja auch noch passieren im nächsten Jahr vielleicht dann, Fabi.
Vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren. Dieses Jahr garantiert nicht mehr, weil morgen früh gibt es nur noch eins, und zwar Richtung Flughafen, ab nach Hause. Steht ja auch ein ereignisreicher Bundesligaspieltag vor der Tür. Ich glaube, es könnten viele Entscheidungen fallen, sowohl ganz vorne in der Tabelle als auch ganz hinten in der Tabelle. Und von daher, ja, freue ich mich auch, weil mein Sportlerherz diese Woche auch schon einiges mitmachen musste, mit vielen Aufs und Abs.
Ja, ja.
Und da tut es dann immer ganz gut, wenn man nahtlos sich wieder dem hingeben kann.
Ja, damit wären wir wieder bei dem besagten Monat Mai, der so seine Entscheidungen mit sich bringt. Letzte Woche hat es mir ganz gut gefallen. Ich denke euch auch, dass wir so ein bisschen hin und her gesprungen sind. Ich glaube, das bietet sich jetzt in dieser Woche auch wieder an. Ich würde anfangen mit einem Punkt in DFB. Würde ich als erstes mal mit reinnehmen, Sören. Da gab es unter der Woche ja eine PK vom DFB, die jetzt vielleicht zum Zeitpunkt etwas überraschend kam. Sandro Wagner verlässt den DFB vorzeitig, noch vor der WM 26 in den USA. Etwas überraschend?
Ja, wenn man jetzt im Moment so ein bisschen drauf guckt, was auf dem Trainermarkt so los ist, vielleicht nicht. Ich glaube, dass er ja darauf hinaus oder darauf aus ist, Cheftrainer zu werden in der Bundesliga dann wahrscheinlich. Hat es mich dann eben nicht überrascht. Ich denke mal, dass wir ihn in der kommenden Saison dann auch in der Bundesliga sehen werden als Trainer.
Okay. Hast du da eine Tendenz, wo du hintendieren würdest?
Ja, mein erster Impuls war ganz klar Leipzig, aber ich könnte mir natürlich auch Hoffenheim vorstellen. Also es gibt sicherlich viele, viele Möglichkeiten. Gefühlt kann man jeden Verein nennen im Moment. Aber er ist sicherlich ein spezieller Typ, der auch zu dem einen oder anderen speziellen Verein sicherlich passen würde.
Mhm. Fabi, bisher so Sandro Wagner, was mir so als erst eingefallen ist, waren seine Erfolge mit Unterhaching und halt auch die Co-Trainerposition an der Seite von Julian Nagelsmann. Ansonsten fachlich mit Sicherheit ein Fachmann, aber ansonsten noch nicht wirklich viel vorzuweisen.
Also eins kann ich zu Ihnen definitiv sagen. Also ich glaube, manchmal mag das vielleicht der ein oder andere auch nicht zugeben oder glauben, aber er ist ein unfassbar smarter Typ, unfassbar viel auch in der Birne. Und ich glaube, dass er einen genauen Plan hat für sich und vor allem für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre. Das heißt, jeder Schritt, den er jetzt macht, wird sehr, sehr gut durchdacht sein. Und ich glaube schon auch, trotz der wenigen Erfahrung, ja, das, was er geleistet hat, ist ein perfektes Fundament, um wirklich darauf aufzubauen. Und ich bin gespannt, wohin es ihn verschlägt. Ich glaube jetzt aber, am Ende wird es nicht jetzt die ganz große Nummer sein wie Leverkusen oder auch Leipzig, sondern ich glaube, er geht erstmal dahin, wo er sich auskennt, wo er sich wohlfühlt. Daher meine Tendenz eher Hoffenheim als ersten Schritt.
Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, und der DFB ist schon an der Nachfolge, an den Nachfolgern dran. Gerüchte um Alfred Schröder nehmen da keinen Abriss. Und den kennt Julian Nagelsmann ja auch noch ziemlich gut. Von daher, ich glaube, da braucht der DFB sich die wenigsten Sorgen machen. Da werden sie schon irgendjemanden finden, der das da mitnimmt, 26. Und gut, das wäre die erste Sache beim
Also ich
DFB.
finde es
Ja.
ja, warte, nur eine Sache, ich finde es ja wirklich krass, dass der DFB sich da eher intensiv drum kümmert, anstatt er selbst. Das ist ja das, was mir ein bisschen nicht komisch, aber eher ungewohnt, weil normalerweise hat er ja selbst sein Netzwerk, in dem er sich bedienen kann. Und was man natürlich auch sagen muss, ich glaube, das haben ja die wenigsten mitbekommen, Wagner war natürlich schon auch eine absolute Vollgranate, ne? Ich glaube schon, sowohl taktisch, fußballtechnisch, aber vor allem auch, ja, eher der Mann, der dann auch mal die Einzelgespräche führt oder auch mal, die Kabine auch ein bisschen aufräumt. Also ich glaube, das war schon ein sehr, sehr gutes, Tandem, was wir da hatten.
Ja, gerade als Co-Trainer bist du ja eigentlich ja noch weit vor dem Trainer eigentlich so mit die beliebteste Person unter den ganzen Spielern, ne? Mit den ganzen Spielern dann zusammen. Ne? Hat ja auch mit dem einen oder anderen noch zusammengespielt. Also ich glaube, es ist schon ein herber Verlust auf jeden Fall für den DFB.
Ja, absolut.
So, jetzt müssen wir mit einer etwas negativen Berichterstattung weitermachen. Vorweggenommen, Clasico stand unter der Woche an, Barça Real. Barça gewinnt am Ende. Ein richtig schönes Spielchen nach Rückstand zwischenzeitlich. 3-2 nach Verlängerung gegen Real. Hansi Flick feiert somit seinen siebten Titel im siebten Finale. Also unschlagbar, der Hansi. Aber Sören, wir müssen da über einen Ausraster sprechen eines DFB-Spielers. Antonio Rüdiger ist da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ist jetzt ein bisschen schon, ja, wie sagt man, Wasser den Rhein runtergelaufen. Wurde auch schon viel geschrieben, man hat viel gehört und so. Mich würde mal eure Meinung jetzt erstmal so ganz oberflächlich zum Thema Rüdiger interessieren, wie ihr dazu steht.
Also ich glaube, grundsätzlich oder vorweg muss man auf jeden Fall sagen, dass um dieses Spiel, glaube ich, unglaublich viel gemacht wurde, gerade auch auch von Real Madrid Seite. Ja, wenn ich da an den Schiedsrichter denke, der einiges abbekommen hat, die Art und Weise, wie Real sich in dem Zusammenhang mit dem Spiel ja präsentiert hat. Also das war für mich nicht königlich. Das war ja das komplette Gegenteil. Und klar, das hat dann jetzt nochmal einen draufgesetzt, das Verhalten von Toni Rüdiger. Ich meine, für uns ist alle klar, wenn du so ein Spieler bist, du hast Vorbildcharakter, viele schauen auch auf dich, du hast unglaublich viele Menschen, die du beeinflusst mit deinem Verhalten. Und das sind Sachen, die funktionieren so einfach nicht. Und wenn man wirklich auch so in sein Gesicht geguckt hat, ich glaube, da war schon auch ja, wirklich das Verlangen, dem Schiedsrichter irgendwie was anzutun. Und das geht einfach nicht. Das hat auf diesem Niveau oder egal auf welchem Sportplatz, in welchem Zusammenhang auch immer, überhaupt nicht zu suchen. Und ich glaube, dass es da auch eine richtige Strafe geben kann. Und es sieht für mich eben nicht dann danach so aus, dass man irgendwie einen PR-Termin macht, ihn irgendwo hinsetzt, einen Vortrag hält, sich tausendmal entschuldigt. Ich glaube, da muss es eine andere Härte auch geben. Ich halte jetzt nichts davon, wenn man sagt, okay, du darfst nie wieder für die Nationalmannschaft spielen. Ich glaube, das auf keinen Fall. Aber er ist ein Wiederholungstäter, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn du emotional bist, vielleicht auch mal, ja, jemand über die Klingel springen lässt auf dem Platz. So, aber die Art und Weise, das wiederholt sich und da muss auf jeden Fall müssen Konsequenzen daher.
Ja, die Konsequenzen waren ja schon, sind ja jetzt bekannt geworden. 6 Spiele Sperre, waren zwischen 4 und 12, war, glaube ich, am Anfang die Rede. Fabi Sörn hat es bereits angesprochen, Wiederholungstäter. Die Akte Rüdiger ist ja jetzt nicht unbedingt dünn, ist ja in den letzten Monaten und Jahren schon öfters aufgefallen und auch mit Gesten wie vom Atletico-Publikum mit Kopfabgeste und gegnerische Kabine gestürmt und so Geschichten. Also langsam reicht's.
Ich glaube auch. Also es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Das wissen wir ja, glaube ich, auch alle. Am Ende, wenn es häufiger passiert, was in dem Fall zumindest in ähnlicher Art und Weise der Fall war, dann trifft es natürlich schon auch in einer gewissen Form von seinem Charakter. Und da bin ich auch wieder dabei. Trotz aller Emotionen bist du am Ende noch ein Vorbild. Wer die Bilder auch live gesehen hat, ihr beide mit Sicherheit ja auch, also ich garantiert, das sah schon sehr, sehr wild aus. Und das ist dann eigentlich auch nicht mehr mit Emotionen zu entschuldigen oder auch, wenn du im Copa der Rey-Finale verlierst, da musst du dich schon einigermaßen im Zaum halten können. Und deswegen ist er, glaube ich, noch in Summe betrachtet glimpflich davongekommen. Was mich ein bisschen wundert, beim DFB ist es mit einem Gespräch unter 6 Augen, glaube ich, mit Rudi Völler und Julian Nagelsmann getan. Und wer es an der Nations League teilnehmen, am Ende, um es kurz zu machen, ich würde mich nicht wundern, wenn vielleicht im Sommer sogar auch Real sagt, okay, das ist nicht das, für was wir als Verein stehen. Und du kannst dir gerne irgendwo was anderes suchen. Würde mich nicht wundern. Trotz aller fußballerischen Verteidigung, die Fähigkeiten, die er als Verteidiger hat,
Ja.
braucht man nicht drüber sprechen. Aber darum geht es jetzt auch nicht.
Gut, das wäre dann eure Meinung, was ich nur dazu sagen kann. Also für mich kam es dann auch, kam ganz komisch rüber, zumindest, dass er einen Tag später oder 2 Tage später war es dann, ganz plötzlich sich dann ja auch noch der Knie-OP unterziehen musste, wo er jetzt auch die nächsten 6, 7, 8 Wochen ausfallen wird. Heißt somit für mich, verschwindet dann erstmal von der Bildfläche, es wächst wieder Gras drüber. Ja, und in der heutigen weichgespülten Gesellschaft ist man dann ja schnell wieder außen vor, ne?
Ja, aber Tobi, du kannst jetzt bei einem Pokalfinale oder bei jedem anderen Spiel, wenn du die Bilder da gesehen hast, es war ja wie ein Wahnsinniger.
Fabi,
Das hat ja, nee, hat ja nichts mehr mit Emotionen zu tun. Also das war schon.
also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich habe meine Meinung zu Antonio Rüdiger, die sportliche, als auch eine andere Meinung.
Ja, klar.
Und deswegen, also das ist nicht das erste Mal. Wir haben es mehrfach gesagt. Also ich bin kein großer Freund, das kann ich jetzt offen und ehrlich so sagen. Und für mich hat dieses Verhalten definitiv, da muss der DFB auch Konsequenzen ziehen. Das ist meine persönliche Meinung, dass Effenberg ist damals wegen einem Mittelfingerzeigen nach Hause geschickt worden bei einer Weltmeisterschaft.
Das stimmt.
Also um das jetzt mal so ein bisschen zu setzen, das hat ja schon hier Richtung Kreisliga C sonntags irgendwo im Ruhrgebiet Ausmaße angenommen. Also nee, das geht nicht.
Ja, absolut. Dann sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ne?
Ehrlicherweise habe ich ja auch sowas. Ich schaue ja viel Fußball, aber sowas habe ich, glaube ich, wirklich
Nein.
nicht oft gesehen. Also klar, mal ein abartiges Foul oder das mal eine Blutgrätsche. Oder eine Tätigkeit, aber
Ja, das hast du
das war auch
irgendwo,
neu, habe ich auch noch nie
ja,
gesehen.
oder in Südamerika, wo dann irgendwo auf die Schiedsrichter dann losgehen oder sonstiges, ne? Aber die Sören hat es gerade angesprochen, wir wollen alle Typen sehen. Ja, aber Typen will ich dann auch am Platz sehen, die mal in harte Zweikämpfe gehen oder sich dann mal Kopf an Kopf am Gegner stehen und so. Das ist ja nicht vergleichbar mit so einer Aktion von außerhalb. Vor allem, wenn dann noch das Eispack den Schiedsrichter trifft. Also war ja ein guter Wurf, war ja ziemlich knapp daneben. Also dann will ich gar nicht wissen, was dann passiert wäre, ne? Und der muss ja mit 3, 4 Leuten zurückgehalten werden. Ach, ja, gut. Am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt. Aber ich garantiere dafür, 3, 4 Wochen spricht da keiner mehr drüber. Aber
Wie
gut.
gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn Real auch im Sommer sagt, weil Real steht ja auch für eine gewisse Klasse, königlich. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, nach dieser Saison wird sich Real auch, sprechen wir jetzt auch dann über das Finale oder kommt
Ja,
es ein
wir haben
bisschen
noch.
später?
Ja, genau.
Weil ich glaube, es ist schon auch offensichtlich, klar, du bist von Verletzungen gebeutelt, aber es ist auch offensichtlich, ja, dass bei Real im Sommer schon auch ein bisschen was passieren muss, um dann nächstes Jahr genau wieder in der Position zu sein, um dann eben auch wieder um alle Titel mitzuspielen. Und das merkt man bei Real deutlich im Moment, glaube ich. Also meine Meinung.
Und jetzt stell dir mal vor, so eine Aktion wäre letztes Jahr beim FC Bayern gewesen, der eine titellose Saison hatte. Ein Joshua Kimmich hätte nur ansatzweise sowas in die Richtung gemacht, was da ein Aufschrei in Deutschland gewesen wäre. Ne? Also ich habe so das Gefühl, dass Real über allem stehen will. Du hast die Sachen vor dem Spiel angesprochen, dann wird eine Pressekonferenz boykottiert, dann wird ein Video zusammengeschnitten mit den ganzen Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter. Ja, ganz ehrlich, wo kommen wir denn dahin? Also ich habe das Gefühl, dass ob Real, nur wenn es gut läuft, ist alles gut und schön. Aber sobald es mal gegen Real läuft oder schlecht für Real, ne, sind alle die Bösen.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Was wäre, wenn es hier in Deutschland beim Bundesligisten passiert wäre? Ich glaube, ja, gerade, ich glaube auch die Diskussionskultur in Deutschland ist da nochmal ganz anders. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Länder das aufgenommen haben, in England oder in Spanien selbst, diese Aktion von Rüdiger, aber hier wäre das sicherlich ein Thema gewesen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich meine, dafür sind wir auch zu lange jetzt oder verfolgen den Fußball zu lange, so 3, 4 Wochen. Und wenn dann die Sommerpause losgeht, so, da spricht dann keiner mehr drüber. Und das ist einfach so. Und im Prinzip läuft dann die Zeit auch für Toni Rüdiger, weil irgendwann wird er da eben auch wieder Fußball spielen, auch wieder für die Nationalmannschaft. Und dann wird dieses Thema dann auch nicht mehr so im Fokus stehen.
Gut, dann lass
Wie alt ist
uns.
er jetzt? 28, 29, oder?
Ja, müsste wohl in dem Dreh sein, ne?
Ich glaube, weil er ist ja für mich eigentlich der. Wie sagt man, prädestiniert eigentlich dafür, nach Saudi-Arabien auch zu gehen. Also ich glaube,
32 ist er. 32 schon.
32, ohne Scheiß, also ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, glaube ich, der dann nochmal 2, 3, 4 Jahre wirklich abkassieren kann, dann ist es wahrscheinlich auch er und wahrscheinlich auch nicht mal abgeneigt. Er ist ja, glaube ich, auch muslimisch, glaube ich.
Richtig, ja.
Ja. Würde dahingehend ja auch vielleicht ganz interessant sein, unabhängig davon. Aber ich würde, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn er im Sommer vielleicht auch sogar gehen wird oder muss, im Zweifel.
Lassen wir uns da mal überraschen, was das angeht. Machen wir weiter mit dem FC Liverpool. Der zweite Titel, die zweite Meisterschaft in den Top 5 liegen, ist jetzt unter Dach und Fach. Nach PSG in Frankreich hat es jetzt der FC Liverpool geschafft am Wochenende. 4 Spieltage vor Schluss, 5-1-Sieg gegen Tottenham. In der ersten Saison nach Jürgen Klopp holt der FC Liverpool direkt die Meisterschaft, Sören. Überragend.
Überragend, das hätte ich vor der Saison jetzt auch nicht gesagt. Sie haben mit Arne Slot natürlich einen Trainer, der in Rotterdam einen super Job gemacht hat. Aber wenn du dann nach England kommst als holländischer Trainer, das kann auch schief gehen, siehe Erik ten Hag, aber er hat super gemacht. Er hat das Team nicht großartig verändert, das muss man ja auch sagen. Ist ja der Großteil des Kaders, den auch Jürgen Klopp zur Verfügung hatte letztes Jahr. Und das ist super. Und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war super. Klar, die letzten Spiele, da hat man schon gemerkt, okay, da geht so ein bisschen die Puste aus. Aber ich glaube auch, gerade jetzt mit Blick auf den Transfersommer, dass Liverpool eher nochmal besser wird. Klar, sie haben die Leistungsträger gehalten, aber man will ja auch ein bisschen was im Kader noch tun, dass man eben auch international vielleicht noch eine bessere Rolle spielt. Aber ich glaube, der Premier League-Titel ist das, was zählt, gerade für Liverpool. Und das kann man nicht hoch genug anrechnen, auf jeden Fall.
Ja, Fabi, die letzte Meisterschaft fand ja unter Jürgen Klopp im Corona-Jahr statt. Wer jetzt die Bilder am Wochenende gesehen hat, da hat man schon, wir waren ja schon mal rund um Liverpool und im Stadion, da hat man schon eine Gänsehaut am Fernseher gekriegt, ne? Wenn man so die Bilder gesehen hat.
Absolut, wie gesagt, ist glaube ich auch hoch verdient dieses Jahr. Würde aber tatsächlich vielleicht sogar leicht provokant mal ein, zwei Sachen in den Raum stellen. Also zum einen glaube ich, dass es im Vergleich zu den Vorjahren eine wirklich schwache Premier League ist. Vom Niveau her liegt meines Erachtens daran, dass der ein oder andere Verein wirklich dieses Jahr eben weit hinter den eigenen Ansprüchen und Erwartungen, glaube ich, auch performt. Nehmen wir mal Manchester City, sind auch Arsenal, wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet durch das Verletzungspech. Und dann hast du als Liverpool einfach wirklich eine sehr gute Saison gespielt, wo du dich am Ende als Meister belohnst. Und unterstreichen würde ich das, was ich gerade eben gesagt habe, auch mit den internationalen Wettbewerben. weil ich fast glaube, dass es keine englische Mannschaft in ein Finale schaffen würde oder wird. Klar, Tottenham vielleicht in der Europa League, Conference League nehme ich jetzt mal raus, aber das hat man auch unter der Woche wieder gesehen. Arsenal wird es meines Erachtens nicht ins Finale schaffen und deswegen glaube ich auch ein ziemlich günstiges Jahr für den FC Liverpool, eine sehr gute Saison zu spielen und am Ende Meister zu werden. Daher trotzdem auch wirklich Glückwunsch, natürlich. Klar.
So, ihr beide seid ja Fachmänner. Ganz kurzes Quiz für euch noch. Arne Slot, erster Trainer in der ersten Saison Meister geworden, ist der fünfte Trainer. Die anderen vier kriegt er die eventuell auch schnell zusammen, die es in der ersten Saison geschafft haben, Meister zu werden.
Boah, Jose
Ferguson?
Mourinho.
Ferguson nicht? Nein, Fabi. Was war bei dir, Sören?
Mourinho.
Mourinho, richtig?
Pep.
Auch nicht, nein.
Antonio Conte.
Konnte, ja.
Das war jetzt Chelsea, das war einfach, aber es ist Arsène Wenger.
Nein.
Ranieri.
Nein.
Bielsa.
Nein. Komm, ich erlöse euch. Es waren noch
Ja.
Ancelotti 2009 und 10 und Pellegrini bei City damals.
Ach, unten ist Planete.
Ja, genau. So, jetzt haben wir ein paar große Trainerikonen auch dabei gehabt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu den Ereignissen, die noch ganz prägnant sind. Gestern und vorgestern, sprich am Dienstag oder am Mittwoch, standen die Halbfinals in der Champions League an. Und ich muss sagen, der Dienstag war schon gut, wurde dann am Mittwoch nochmal getoppt. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal über das 1-0 von PSG beim FC Arsenal, Fabi.
Ja.
Ja.
Was sagen wir jetzt zu dem Spiel? Also, um es mal ganz kurz zu machen vorweg, ich glaube, es ist eine verdammt starke Mannschaft aus Paris, die man sich durchaus auch mal oder wo es sich lohnt, genauer anzugucken, wer da alles letztendlich rumläuft und mit welcher Qualität? Ich habe allerdings nur die Befürchtung, dass wahrscheinlich der aktuelle oder einer der Leistungsträger, Dembélé, womöglich ausfallen könnte. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber das waren verdammt starke erste 20, 25 Minuten von Paris in London. Ich glaube, in London wusste gar keiner so richtig, was eigentlich los war. Und Arsenal hat sich wirklich unglaublich schwer getan zu Hause und hat es auch nicht mehr in einer gewissen Hinsicht ja, wirklich drehen können. Also für mich Paris die eindeutig bessere Mannschaft und nach den Halbfinals beiden absoluter Top-Favorit.
Würde ich auch sagen, sollen untermauern auf jeden Fall ihre Ambitionen auf den Titel. Phasenweise erste Halbzeit 70% Ballbesitz. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, auch in der zweiten Halbzeit, wo der Druck von Arsenal dann natürlich auch deutlich zugenommen hat, wie abgeklärt und unaufgeregt sie da hinten teilweise verteidigt haben und das im Durchschnittsalter von noch nicht mal Mitte 20, ich glaube, Marquinhos ist da mit um die 30 der Älteste, ist schon ganz, ganz stark, was Luis Enrique da seinem Team mit auf den Weg gegeben hat.
Also wirklich, Sören, du darfst gleich loslegen, aber wenn ich da Doué und Nuno Mendes, zwei Jungs, die eigentlich vor der Saison, glaube ich, kaum einer auf dem Schirm hatte, absolut Top-Top-Top-Niveau. Ich meine, alles spricht über Lamine Yamal. Aber wenn man die beiden Jungs nimmt, genauso auch den Mann, den man nicht aussprechen kann, kann Sören gleich probieren, Kvaratskhelia oder wie auch
Oh,
immer.
Fabio wird immer besser, wird immer besser.
Auch ein richtig geiler Kicker. Und wenn man sich die Mannschaft mal anschaut und selbst wenn es dieses Jahr nicht erreichen sollte, ich glaube, die nächsten ein, zwei, drei Jahre braucht sich um Paris Saint-Germain keiner Gedanken machen. Einziger Wermutstropfen, sie spielen, sorry für den Ausdruck, in der Scheißliga, wo sie einfach nicht gefordert werden.
Das stimmt schon. Aber so an sich, Sören, auf jeden Fall PSG auch hinten raus, dank Donnarumma natürlich auch etwas glimpflich davon gekommen. Aber Donnarumma jetzt auch seit ein paar Monaten gerade in der Champions League überragend. Wirkt auch für mich wieder deutlich fitter.
Ja, ist fit. Ich glaube, dass er dann eben auch nochmal von der Reife her einen riesen Sprung gemacht hat, dass er auch klar weiß, er ist einer der Spieler, auf die es ankommt. Er ist der mit einer der Erfahrenen, mit Marquinhos zusammen, Hakimi vielleicht noch, den man nennen kann. So, aber davor sind's junge Wilde, sag ich mal, die einfach nur Fußball spielen wollen, die brutal, brutal viel Talent haben. Und das, glaube ich, steht auch so ein bisschen im Moment über dieser Champions League-Saison. Also, dass quasi das Team entscheidend ist, weiterzukommen und nicht eben die Einzelspieler, wie jetzt zum Beispiel bei Madrid. Ja, und wenn Luis Enrique hat aus dieser Mannschaft eine richtige Einheit geformt, und dann kann es weit gehen natürlich. Aber ich würde Arsenal auch noch nicht abschreiben, weil ich glaube auch, dass Arsenal mittlerweile auch ein Team ist, was so einen Rückstand drehen kann. Ich fand sowieso dieses Spiel gefühlt jeder Angriff, egal ob von Arsenal oder PSG, es hätte immer was passieren können, weil eine brutale Anspannung einfach da war. Ich glaube, das zeigt auch, dass gerade in solchen Spielen halt ja echter Fußball gespielt wird. Ja, in vielen Premier League Spielen, wenn du die von Arsenal schaust, die haben 80% Ballbesitz, wenig Esprit, und dann in solchen Spielen siehst du einfach, ja, das ist noch ein ganz anderes Level ist. Vielleicht zum Vergleich mit Basketball, wenn es da in den Playoffs losgeht, ganz andere Sportart dann gefühlt. Und das war auf jeden Fall ja beste Werbung für diesen Fußball einfach.
Das stimmt. Ja, und Fabi, wer hätte mal gedacht, dass wir über Ousmane Dembélé sprechen als Spieler, der ein ganzes Team führt?
Ja, schon auch beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, was er für einen Weg hinter sich hat und wie er sich immer bei seinen Ex-Vereinen verabschiedet hat, wo er mit Sicherheit nirgendwo mehr mit offenen Armen empfangen werden wird. Und trotzdem muss man sagen, fußballerisch hat es ihm, glaube ich, noch nie an Klasse gemangelt. Und in seinem gewohnten Umfeld, Paris, spricht die Sprache, einer der Führungsspieler in der Kabine. Und da kann man einfach auch mal sehen, vielleicht, wenn man das Rad auch noch mal ein bisschen zurückdreht, diese Wahnsinnszeiten von Paris, wo man geglaubt hat, mit den absoluten Weltstars, Messi, Neymar, Mbappé, und was dann eigentlich für eine Truppe daraus geworden ist, da kann ja wirklich, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, Angst und Bange werden, international, die nächsten ein, zwei, drei Jahre, weil die Jungs, die da im Kader stehen, plus eben auch die erfahrenen Spieler wie Dembélé, die dann eben diesen Kahn auch ziehen. Das ist schon phänomenal. Man muss sie nicht mögen, tue ich auch nicht, wirklich. Wenn ich mir frei jemanden aussuchen könnte, würde ich mir auch wahrscheinlich jetzt von den vier Mannschaften eine andere aussuchen. Am Ende kommt es darauf an, wer sportlich verdient hat. Und Paris für mich jetzt ebenso tatsächlich nach den Halbfinals auch der absolute Topfavorit.
Ja, quasi kollektiv als Trumpf kann man, glaube ich, so festhalten bei PSG. Ja, und wenn es danach geht, dass die beiden Mannschaften im Finale der Champions League stehen, die den schönsten Fußball spielen, dann müsste es eigentlich dann nach PSG der FC Barcelona sein, der sich am Mittwoch ein ja, richtiges Torspektakel am Ende 3:3 gegen Inter Mailand lieferte, wo man, glaube ich, im Vorfeld auch nicht wirklich mitrechnen konnte, sondern.
Ja, auch ein super Spiel. Da kann man, glaube ich, gar nicht genug Superlative finden für dieses Spiel. Ja, ging ja früh los mit der Führung durch Thuram.
Einen geilen
Und
Tor,
dann,
ne?
ja, absolut. Und das ist einfach unfassbar, was diese Spieler für Qualität haben. Und du sitzt vor dem Fernseher und denkst dir, okay, das ist einfach, es macht Spaß, einfach zuzugucken. Und ja, du hast gesagt, es ging hin und her. Barca kam dann zurück, nachdem Inter zwischenzeitlich 2:0 geführt hat. Also es war ein super Spiel, und keiner war ja dann auch in der zweiten Halbzeit. Das, glaube ich, muss man ja auch wirklich anerkennend sagen. Also keiner war mit dem Unentschieden zufrieden, sondern beide wollten auf Sieg spielen. Muss man Inter, glaube ich, vielleicht sogar noch einen Tick mehr anrechnen, weil sie natürlich mit Lautaro ihren absoluten Top-Torjäger verloren haben jetzt zur Halbzeit. Da steht es ja auch noch nicht, oder ist noch nicht klar, ob er im Rückspiel dabei ist. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich Inzaghi einfach loben. Ich denke, vor 2, 3 Jahren hätte er sich mit der Mannschaft, glaube ich, oder mit Inter Mailand eher defensiv hinten reingestellt. Und da sieht man auch die Weiterentwicklung, glaube ich, von Inter. Also sie spielen auch gegen solche Teams wirklich auch offensiv Fußball. Das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Das hat das Bayern-Spiel schon gezeigt. Sie sind brutal effektiv. Also sie spielen sich jetzt nicht 10, 12 klare Torschancen raus, sondern sie sind brutal effektiv. Defensiv finde ich eigentlich auch, sind sie sehr stabil. Und ich sehe sie jetzt sogar, ich hätte sie als leichten Favoriten im Rückspiel gesehen. Aber natürlich, wenn Lautaro nicht dabei ist, wird's schwer. Aber es ist ein offenes Spiel. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass Inter auf jeden Fall weiterkommt.
Ja, also gerade nach dem 2-0 hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass das Spiel überhaupt noch ansatzweise noch vier weitere Tore dann mit sich bringt, ne? Also typisch italienisch habe ich da gedacht, weil 2-0 wird dicht gemacht, aber ja, nichts draus geworden. Ja, was machen wir mit dem Spiel, Fabi? Inter zweimal ein Standard, zweimal eine Ecke genutzt, dann ein schöner Angriff. So noch die
Ja.
Effektivität angesprochen.
Kennen wir ja auch aus den Viertelfinals. Da war es ja im Rückspiel auch
Schmerzlich.
nicht anders.
Ja.
Trotzdem mache ich Inter einen Riesenvorwurf in der ersten Halbzeit. Du führst 2-0 bei Barcelona. Und Inter hat sich dann letztendlich am eigenen Strafraum verbarrikadiert mit 11 Mann. Kaum Kontersituationen noch ausspielen können, weil einfach zu tief gestanden. Zwangsläufig Barcelona dann den Druck erhöhen durfte, konnte und meines Erachtens natürlich dann auch verdient aufgrund der ersten Halbzeit ja, den Ausgleich erzielt. Zweite Halbzeit war dann ehrlicherweise Inter für mich auch die bessere Mannschaft, weil sie wieder Fußball gespielt haben, wieder verdient in Führung gegangen und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, wenn du auswärts bei Barcelona mit 2 Toren führst, dann nochmal 3-2 führst, dann musst du schon gucken, dass du das dann auch mit nach Mailand nehmen kannst, das Ergebnis. Weil so ist natürlich alles offen. Als neutraler Fußballfan muss man ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, die Abschaffung der Auswärtstorregel, für mich eine der geilsten Entscheidungen, die es jemals gab, wahrscheinlich.
Definitiv.
Deswegen auch die Rückspiele in dem Sinne noch beide total offen. Und was bei mir so ein bisschen der Eindruck war, klar kann man jetzt sagen, vom Copa-Finale Barcelona, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das war auch bei der Copa del Rey so, da allerdings auch Real mit in einem Boot, dass die spanischen Mannschaften ja im Laufe des Spiels wirklich auch abbauen. Und bei Barcelona war es tatsächlich jetzt gestern, finde ich, schon auch eklatant, wie man dann gesehen hat, dass dann ja schon auch die Körner gefehlt haben zum Ende raus. Und das ist eigentlich ein Stück weit verwunderlich, vor allem in einem Heimspiel. Aber gut, hey, wird man sehen. Es war ein klasse Fußballspiel. Ich glaube, es freut sich jeder auf nächste Woche. Vielleicht auch noch von meiner Sicht beide Spiele gesehen. Das bessere Spiel für mich war tatsächlich der Mittwoch Barcelona Inter, nicht nur wegen den Toren, sondern eben auch ja, würde ich schon auch sagen, vom spielerischen her gesehen. Also von daher kann man sich wirklich, glaube ich, richtig drauf freuen nächste Woche.
Ja, auf jeden Fall. Mir ging es gestern Abend schon so und da habe ich es schade gefunden, dass das Spiel schon zu Ende ist. Gut, dass wir noch ein Rückspiel haben. Noch ein Satz zu Barca. Hatte gestern ein Kommentator das ziemlich passend formuliert. Man hat das Gefühl, so, dass die Mannschaften von Hansi Flick, damals auch die Bayern und auch die Nationalmannschaft, dass er ihnen irgendwie so ein Gefühl vermittelt, als ob sie einfach unschlagbar wären. Einfach immer weiterzumachen, immer an sich zu glauben. Ne? Ich meine,
Boah,
Spieler.
ey.
Ja, oder, Fabi? Ja, ich meine,
Come on.
sieben Finalspielen, siebenmal gewinnen, kommt jetzt auch nicht von ungefähr, ne?
Ja, wobei, und das ist jetzt mein Eindruck, da mache ich mich auch ehrlicherweise wahrscheinlich unbeliebt bei vielen Zuhörern. Ich glaube, Hansi Flick hatte beim FC Bayern das große Glück, dass sich in diesem einen Jahr die Mannschaft von selbst getragen hat. Und ein ähnliches Glück auch dieses Jahr wieder. Und ich würde jetzt viel Geld darauf wetten, dass nach diesem ersten sehr erfolgreichen Jahr wahrscheinlich für Barcelona im nächsten Jahr die Luft raus sein wird. Das war bei Bayern so. Bei der Nationalmannschaft hat es im Übrigen meines Erachtens überhaupt nicht funktioniert. Deswegen musste er auch so früh gehen. Und ich finde einfach, wenn ich mir jetzt all diese Welttrainer angucke, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, wie sie alle heißen, glaube ich, ist fußballtaktisch Hansi Flick 3 Klassen unter diesem Training. Mindestens.
Aber ist ja nicht
Hören,
immer
jetzt kannst du
ausschlaggebend.
mir, das war eine Steilvorlage, jetzt kannst du es komplett widerlegen.
Nimm ihn auseinander.
Ja, ich weiß nicht, ob du dann auf so einem Niveau, klar, musst du natürlich auch inhaltlich Weltklasse sein, top sein, taktisch top sein, aber ob in solchen Spielen das taktische Verständnis den Ausschlag gibt. Ich glaube, wenn du natürlich auch viele Weltstars hast, viele Topspieler hast, glaube ich, du musst sie einfach im Kopf nur klar kriegen. Und das ist das, was zählt, glaube ich, zwischen, ja, einfach das, was zwischen den Ohren abgeht. Und wenn du eine gute Ansprache hast, glaube ich, ist das brutal wichtig. Und man hat es ja auch gesehen,
Ja,
zum
aber die
Beispiel
hat er
bei.
doch nicht. Die hat er doch nicht. Hast du mal
Ja, aber.
die Prime-Doku über die Nationalmannschaft? Wenn er da vorne steht, das ist wie.
Und die grauen
Aber
Gänse.
er muss ja zum Glück kein Deutsch sprechen, in der Kabine. Nein,
Okay.
ich weiß
Ja,
natürlich,
ich
ich weiß
gebe euch, ja,
natürlich.
okay. Ihr habt ja recht, wenn ihr das so sagt, okay.
Aber ich glaube, in einem sind wir uns einig, es würde ich schon geil anhören. Heiko Westermann gewinnt die Champions League mit Barcelona. Hätte was, ne? Würde sich schon geil
Guck dir
anhören.
mal, wer da alles auf der Bank sitzt. Der Sorg sitzt ja noch mit auf der
Genau,
Bank.
unter Palovic noch, ne?
Genau, und dann hast du noch, ach, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages wird es meines Erachtens, wird es für die Meisterschaft auf jeden Fall definitiv, glaube ich, reichen. Müsste jetzt, glaube ich, ich glaube, nächste Woche ist sogar in der Liga auch nochmal ein
Nochmal
Klassiko.
Klassiko? Ja.
Also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern ich glaube, das Wochenende danach,
Genau.
glaube ich, oder?
Ja, richtig, genau.
Also von daher schauen wir mal. Aber ja,
Insgesamt,
Sören, ich wollte dich nicht unterbrechen.
genau.
Du wolltest ja noch ein Loblied auf Hansi
Nein,
Flick.
nein, also Loblied würde ich da jetzt auch nicht stimmen, aber ja, ich glaube, was er einfach auch schafft, gerade auch in so einem ersten Jahr, dass er ja diese Einstellung einfach schafft, dass sie für dieses Jahr alle zusammenstehen. Und wenn ich an das natürlich auch an die Turniere denke, jetzt reden wir nicht, als er Cheftrainer war, aber ich glaube schon, dass er dieses Spirit einfach entfachen kann. Auf eine besondere Art vielleicht auch. Und was man natürlich auch sagen muss, diese Mannschaft unglaublich viel Talent. Lamine Jamal, so der spielt Weltklasse-Saison und dann kommst du halt auf einfach mal vielleicht bis ins Halbfinale der Champions League, weil du einfach viele Talente hast, die im Moment einen super Lauf haben, aber ich gehe mit Fabi, das kann zur nächsten Saison wieder komplett anders aussehen. Und dann zeigt sich, glaube ich, erst, wie gut Hansi Flick wirklich ist.
Ist aber auch hier so ein Punkt, habe ich gestern auch hier, ich saß hier und habe natürlich in, ja, oder mehrere Leute da auch hier mehr ein bisschen so Public Viewing ähnlich geguckt, auch mit einem unterhalten. Lamine Yamal, braucht man nicht reden. Also wenn man ihn Fußball spielen sieht, ich glaube Rising Star, absolutes Weltklasse-Niveau, auch schon mit 17 Jahren. Wenn ich aber ihn dann so drumherum beobachte,
Ja.
das gefällt mir überhaupt nicht für einen 17-Jährigen.
Warum?
Also
Was ist da?
ja, ich finde halt einfach, wenn du da so einen normalen Zweikampf hast und du verlierst den, dann bleibst du erstmal am Boden liegen, dieses Lamentieren, dann oft auch dieses für mich schon fast überhebliche, arrogante auf dem Platz mit dem Ball am Fuß. In der einen oder anderen Situation, wo du es dir eigentlich oder wo du es einfach nicht machen musst, das ist mir dann schon oft auch zu viel des Guten von einem 17-Jährigen, der meines Erachtens halt einfach ja auch erstmal die Konstanz bringen muss über Jahre hinweg. Auf der anderen Seite kann mir natürlich jetzt auch jeder kommen und so wie gestern Abend auch, er kann es sich erlauben. Ja, absolut, bis zu dem Moment, wo es halt dann leistungstechnisch eben nicht mehr stimmt.
Richtig, das kann.
Aber
Und ich
habt ihr das,
bin,
das, aber habt ihr das 2-1 denn vor den Augen? Also
ja.
klar, der Abschluss war natürlich Weltklasse, aber man muss auch sagen, das war ja auch brutal schlecht verteidigt. Im Prinzip wollte keiner in den Zweikampf gegen ihn gehen, so dass er ja im Prinzip da so durchlaufen konnte.
Ja.
Also klar, der Abschluss war top, aber es war auch einfach brutal schlecht verteidigt, oder?
Gebe ich dir recht. Also,
Ich glaube,
Pechball.
es war ja Di Marco letztendlich der ersten Halbzeit da, der hoffnungslos überfordert war. Ich glaube, er war aber auch nicht hundertprozentig fit. Und man hätte eigentlich schon viel, viel früher eigentlich darauf reagieren müssen, weil es lief ja alles über rechts bei Basel. Und er hat ja zu dem Tor hat er ja kurz danach auch nochmal diesen Lattenschuss, den Sommer mit
Ja.
den Fingerspitzen an die Latte. Ich meine, das macht dann natürlich schon auch absolut Weltklasse, aber. So wie du auch sagst, in der gewissen Hinsicht kannst du natürlich dann schon auch versuchen, zumindest als Trainer in das Spiel einzugreifen, um taktisch vielleicht irgendwas zu ändern. Mir ging es ja eigentlich nur darum, dass er eigentlich in seinem Alter einfach zu viel. Er geht ein bisschen tatsächlich, würde ich auch sagen, von dem ja drumherum um den Fußball so ein bisschen Richtung Vinicius Junior. Ist auch so ein Spieler, der mir halt einfach überhaupt nicht gefällt. Und der kann für mich auf dem Kopf stehen, mit den Füßen wackeln und einen Hattrick schießen. Er wird für mich nie der Weltklasse-Spieler sein, wie es ein CR7 oder ein Lionel Messi
Richtig,
war.
genau.
Da gehört eben einfach auch Charakter, Bodenständigkeit, Demut. Das sind alles so Attribute, die da eben dazugehören. Und mit seinen 17 Jahren, Lamine Jamal, gut, kann man natürlich drauf schieben auf das Alter, aber ich hoffe, dass er die nächsten 1, 2, 3 Jahre fußballerisch so weitermacht und ein Stück weit reifer im Kopf wird, dass er den ganzen Quatsch am besten sein lässt, weil dann wird er noch besser sein. Und darauf kommt es letztendlich an.
Genau. Wäre ja nicht der erste junge Spieler, der schon früh, ne, wieder den Weg nach unten antritt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kurve kriegen von fast Champions League Finale zum Alltagsgeschäft Bundesliga. Ich würde sagen, Fabi, Sören, wir machen mit den Bayern weiter, die am Samstag die Meisterschaft hätten perfekt machen können, aber ihre Pflichtaufgabe erfüllt haben. Nur leider hat Leverkusen nicht mitgespielt. Mein Spiel, Fabi, 3-0. Pflichtaufgabe erfüllt, ganz einfach.
Ja, absolut. Die ersten Minuten Mainz recht mutig gewesen und danach war es für mich ein total erwachsener Auftritt der Bayern. Wirklich auch manchmal in der einen oder anderen Situation ehrlicherweise auch überraschend nach dem Champions League aus, wo man vermuten hätte können, dass vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist. Aber irgendwie haben sie was hinbekommen, dass sie die Spannung hochhalten, um dann eben auch seriös erst Heidenheim und jetzt die Mainzer eben auch abzufieseln. Und mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass man ihnen das, auch wenn es die Bayern sind, auch wenn ich Bayern-Fan bin, aber schon auch mal hoch anrechnen muss und sagen kann, dass man als potenzieller neuer Meister genauso auftreten muss und dafür durchaus auch mal den Finger nach oben bekommen kann.
Ja, genau. Nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder sowas. Alles ganz solide runtergespielt. Am Rande, sagt man beim Eishockey, am Rande der Bande. Harry Kane hat sich seine fünfte Gelbe abgeholt. Ist jetzt das allererste Mal, das konnte ich gar nicht glauben, überhaupt in seiner Karriere gesperrt durch eine gelbe Karte. Verpasst somit das Spiel in Leipzig und die dann eventuell endgültige fixe Meisterschaft dann. Ist er also auch nicht mit im Kader. Vielleicht fährt er da mit, mal abwarten. Ja, wer nicht mitgespielt hat, sondern waren die Leverkusener am Samstagnachmittag, war auch ja, nur das Nötigste. Ne? Aber muss man auch erstmal gewinnen.
Klar, das sind jetzt so die letzten Zuckungen. Du musst deinen Job machen, du musst die Siege holen. Ja, Augsburg, ich glaube, war jetzt nicht der Gegner, der dir das Leben schwer gemacht hat. 2-0, glaube ich, auch locker über die Zeit gebracht. Von Augsburg kam relativ wenig. Von daher, ja, solider 2-0-Sieg, aber es bringt halt nichts.
Ja. Wollen wir nochmal Xavi Alonso aufgreifen, Sören, oder warten wir dann nochmal
Ach.
2 Wochen?
Also das Thema muss ich wirklich sagen, das nervt mittlerweile wirklich. Ich finde auch die Art und Weise, wie Leverkusen oder auch eben auch Xavi damit umgeht, ich verstehe es nicht. Ich meine, er kann es ja jetzt auch einfach sagen, okay, es sieht alles dann auf, ja, ich will nach Madrid gehen, dass er sich das jetzt so lange offen hält. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, das war ein Thema, was auch sehr, sehr großen Einfluss, glaube ich, auch hatte in den letzten Wochen auf die Leistung von Leverkusen. Und da hat Alonso einen riesen Anteil dran. Und ich verstehe es nicht, dass er jetzt sich nicht klar bekennt jetzt, zu sagen, ja, ich gehe am Ende der Saison, weil es deutet ja eh alles darauf hin.
Aber da, Fabi, glaube ich, steht Madrid immer noch über allem, die dann letztendlich den Daumen bei Carlo Ancelotti dann auch senken müssen und dann erst alles bekannt geben werden, ne? Wenn da alles fix ist.
Ist halt einfach auch schwierig, glaube ich, weil wann kommt der Moment, wo du als Verein auch sagst, bis hierhin und nicht weiter? Natürlich, nach dem letzten Jahr braucht man da nicht drüber reden, aber es ist natürlich auch für den Verein maximal bescheiden. Und genauso wie Sören sagt, sind ja beide Seiten meines Erachtens, die sich im Moment gerade nicht mit Ruhm bekleckern. Und wenn man dann aber zur selben Zeit dann auch mitbekommt, was bei Carlo Ancelotti für ein Chaos ist, fliegt nach London, ist sich mit Brasilien einig, Real sagt nein, keine Abfindung, gut, dann doch liegt Brasilien, ich bleib doch, jetzt wird der Vertrag vielleicht verlängert. Und da lässt sich ja nur erahnen, wie weit man, glaube ich, von jeweiligen Einigungen noch entfernt ist. Und am Ende, und das sind wir, glaube ich, da, wo sich der Kreis auch schließt, das hat Einfluss auf die Mannschaft, das hat Einfluss auf die Spieler. Und die Konsequenz daraus ist, dass du seit Wochen eigentlich kein Leverkusen mehr siehst, wie du es aus den letzten 12 Monaten eigentlich gewohnt bist. Weil auch gegen Augsburg hat man ja irgendwann in der zweiten Halbzeit mal das Fußballspiel eingestellt und kann, glaube ich, ein bisschen ja, sich beim lieben Fußballgott bedanken, dass es nicht doch noch nach hinten losgegangen ist. Und ja, deswegen alles in allem, glaube ich, eine ganz schwierige Situation, in der man sich befindet. Und ich würde mir einfach nur wünschen für Leverkusen, aber eben auch vor allem für die Bundesliga, dass da möglichst schnell Ruhe einkehrt, Leverkusen einen Trainer findet, der auch langfristig bleiben will und da weitermacht, wo sie die letzten oder wo sie vor 2 Jahren angefangen haben oder 2 Jahren.
Da kursiert ja einer von deinen Trainerlieblingen so, ne? Mit Erik ten Hag habe ich heute gelesen. Wurde da in Leverkusen wohl mit
Ja,
reingeworfen.
klar, es kursieren viele Namen. Fernando Caro hat ja auch einen guten Draht nach Spanien, ob da jemand kommt. Ja, man wird sehen. Ich glaube, mit Erik ten Hag würdest du nicht falsch liegen. Aber
Ist ein
abwarten.
geiler Trainer. Ist ein
Ja,
geiler Trainer.
absolut.
Und ich glaube einfach, er wird ja ziemlich viel eben auch mit seiner Menü-Zeit in Verbindung gebracht, aber man sieht ja auch aktuell beim Empörling schlechthin Amorim, wie schwer es eigentlich ist und was man dann nicht vergessen darf, dass das ja trotzdem immer geschafft hat, zumindest irgendwo Richtung Platz 4, 5, 6 unterwegs zu sein. Also ich glaube, der nächste Verein, der ihn bekommt, tatsächlich wird einen richtig, richtig guten Trainer bekommen. Ich hätte ein bisschen so das Gefühl gehabt, bis vor 2 Monaten, wo er dann ja noch frisch bei ManU entlassen war, dass er eher vielleicht zu einem holländischen Verein geht, weil es gibt mittlerweile auch ein, zwei, drei Vereine in Holland, die wirklich einen richtig guten Job machen. Ajax wieder auf dem Vormarsch, PSV, Feyenoord. Aber hey, wenn er zu Leverkusen kommt, ich glaube, das ist absolute, ja, wie sagt man da? Top-Lösung.
Ja. Ganz kurz noch das Sidestep zu ManU. Ich war am Wochenende, hatte ich mal die Tabelle überflogen in England und ich war erschrocken. ManU war irgendwie 13. oder 14. mit über 20 Punkten Rückstand auf überhaupt ein internationalen Platz. Ne? Also unglaublich, was aus der Mannschaft geworden ist. Unfassbar. So, ja.
Ich wollte nur sagen, ich glaube, bei ManU seit ein paar Wochen, spätestens jetzt nach den Viertelfinals, voller Fokus auf Europa League,
Ja,
weil es die
muss.
letzte Möglichkeit ist,
Ja.
sich für die Champions League zu qualifizieren. Ist halt nur immer nicht so einfach, wenn du am Wochenende sozusagen dein Stiefel runterspießt und eigentlich immer nur eine Watschen links und rechts bekommst, dann einfach am Donnerstagabend immer auf Punkt zu liefern. Schauen wir mal, wo es rausgeht. Mein Tipp ist ja, wie gesagt, keiner der englischen Mannschaften wird es ins Finale schaffen.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Komm, dann mache ich mal mit dem Samstagabend Topspiel weiter. Und da hat die Frankfurter Eintracht einen richtigen Statement-Sieg im Kampf um die Champions League-Plätze abgeliefert. Gewinnt dann nämlich das direkte Duell gegen RB Leipzig am Ende ziemlich deutlich. Natürlich hat dann eine rote Karte für die Leipziger in der 50. Minute noch mit reingespielt. Zu dem Zeitpunkt stand es 1-0 für Frankfurt. Aber alles in allem war das ein Spiel, wo die Frankfurter eigentlich Leipzig phasenweise richtig an die Wand gespielt haben und am Ende auch deutlich mit 4 zu 0 gewonnen haben, was auch noch hätte höher ausfallen können. Am Ende muss man sagen, die Leipziger drohen wirklich Platz 4 noch zu verspielen, sprich die Champions League. Und dann wäre da, glaube ich, gerade beim RB-Konzern richtig Theater am Ende der Saison und ein ganz, ganz großer Umbruch. Und den Frankfurtern kann man jetzt, glaube ich, 3 Spieltage vor Schluss und 6 Punkte, nee, 6. Sechs Punkte
Sechs
vor,
Punkte.
6 Punkte
Ja.
Vorsprung, nur gratulieren zu einer überragenden Saison.
Ja, und schließe ich mich auf jeden Fall an. Und was man vielleicht dann auch zwischen den beiden Mannschaften vergleichen muss, ist, was machst du aus deinem Kader und wie entwickelst du junge Spieler weiter? Ich glaube, da ist Frankfurt zumindest in dieser Saison um Längen besser. Wenn ich sehe, wen sie alles, ja, welche jungen Spieler da alles mittlerweile einen wirklich wichtigen Part auch in dieser Mannschaft spielen. Und bei Leipzig, ich habe jetzt auch dann natürlich nochmal die Startelf durchgeguckt, und ich muss sagen, das ist für mich keine Mannschaft, die ich aktuell in der Champions League sehe. Klar hast du diese Top-Talente und Top-Spieler mit Simmons und Šeško, so, aber dann, wenn du weiter zurückgehst ins Mittelfeld, da muss ich sagen, diese Mannschaft sehe ich nicht in der Champions League.
Können wir, glaube ich, richtig gespannt sein. Da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere dann auch am Ende der Saison den Verein verlassen. Xavi hat einen Markt, Šeško hat einen Markt, ne?
Ja.
Deswegen, also da wird RB wahrscheinlich, müssen ja, glaube ich, auch wieder um die 100 Millionen am Ende wieder Gewinn machen am Ende der Saison. Von daher werden sie da um Verkäufe nicht drum herum kommen. Fabian, noch eine Frage zu den Frankfurtern. Vielleicht mal diese Saison eine Alternative, mal die besten Spieler zu halten oder wieder auf die große Kohle gehen?
Ich glaube, das ist leider das Los, was die Frankfurter gezogen haben, weil ich glaube, Ekitike ist ja schon überall im Gespräch für 60, 70 Millionen. Und solange du es nicht schaffst, dich wirklich auch mal 2, 3 Jahre hintereinander in der oder für die Champions League zu qualifizieren, solange wird es auch unmöglich bleiben, genau die Leute zu halten. Was natürlich schade ist. Aber klar, du hast ein paar Spieler drin. Aber wie gesagt, ich kann es immer nur noch mal sagen, ich finde dieses Jahr auch, wenn ich die Frankfurter mit reinnehme, jetzt haben wir die Freiburger ja auch noch vor den Leipzigern. Es ist eine Saison, wo du selbst als Borussia Dortmund jetzt mit 48 Punkten, selbst wenn du jetzt die volle Punktzahl noch holst, 57 Punkte, denn du kannst dich für die Champions League qualifizieren, das sind 8 weniger als im letzten Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absoluter Wahnsinn, und meines Erachtens such dir einen Verein aus, der sich noch für die Champions League qualifizieren kann. Im Prinzip, meines Erachtens, klar finde ich es toll, wenn die Frankfurter am Ende Dritter werden. Genauso wie die Stuttgarter letztes Jahr Vizemeister. Aber ist es eine Mannschaft, die wir in der Champions League, die uns da die Bäume ausreißen wird? Nee. Und das ist das, was mir immer so ein bisschen, ja, dann schon auch die Freude verdirbt, wenn ich da dran bin. Und jetzt, um es mal die Katze aus dem Sack zu lassen, würde ich mir sogar wünschen, dass die Dortmunder unter die ersten vier kommen, weil ich weiß, dass es eine Mannschaft ist, die es zumindest immer über die Gruppenphase hinaus oder zumindest irgendwo Richtung Achtel, Viertelfinale packt. Und das ist das, was mir jetzt auch wieder auffällt, wenn ich Europa League oder Champions League Halbfinale, ist keine deutsche Mannschaft dabei. Das ist einfach scheiße. Und deswegen sollen die Mannschaften da spielen, die wirklich auch qualitativ mithalten können. Und ja, sorry.
Kein
Hab ein
Thema.
bisschen weiter ausgeholt.
Alles gut. Aber am Ende, Sören, muss man sagen, wer am Ende Platz 4 in dieser Saison innehat, spielt Champions League. Und das ist momentan der SC Freiburg, der die letzten Jahre auch das eine oder andere Mal ziemlich bis zum Schluss um die Champions League-Plätze mitgespielt hat. Auch meistens knapp verpasst hat. Aber dieses Jahr durch den 1-0-Sieg in Wolfsburg weiterhin voll im Geschäft ist.
Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche betont, dass man wirklich die Arbeit auch von Julian Schuster loben muss. Er macht in Freiburg einen unfassbaren Job. Klar, sie haben dann in Wolfsburg natürlich auch profitiert, glaube ich, dass Maxi Arnold nach 25 Minuten, glaube ich, war es ungefähr, ja, vom Platz musste. Dann spielst du mit einem Mann mehr gegen eine Mannschaft, die, ja, glaube ich, bei der komplett der Stecker gezogen ist, spielen um gar nichts mehr. Und das sah ja auch vor ein paar Wochen ganz anders aus. Und dann gewinnst du 1-0, verteidigst das, glaube ich, auch ganz ordentlich. Und wenn es so weitergeht, haben sie sich auch einen internationalen Startplatz absolut verdient.
Ja, gehe ich vollkommen mit. Vielleicht schießt Rizzu Doan ja die Freiburger in die Champions League und spielt dann gleichzeitig, wenn er wechselt, dann auch mit Frankfurt dann die Champions League. Ja, Fabi, deine Dortmunder, die sollen Champions League spielen und haben ihre Hausaufgaben auch am Wochenende gemacht. Am Ende war es ein ziemlich glücklicher Sieg bei der TSG Hoffenheim, wo es ja ziemlich viele Diskussionen um das entscheidende Tor der Dortmunder in der Nachspielzeit ging. Da würde mich mal eure Sichtweise interessieren. Wir hatten ja schon ein bisschen hin und her geschrieben. Bleiben wir dabei, dass man hätte abpfeifen müssen?
Ja,
Boah,
also,
schön. Ja.
also,
Gern,
ja,
Fabi, mach du.
ja, also ich glaube, also er wird am Kopf getroffen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, weil man hat ja auch dann in den Zeitlupen auch gesehen, wie er dann Richtung Tor zurücktaumelt. Ich glaube, normalerweise bei Kopftreffer muss man abpfeifen. So die Dortmunder jetzt in dem Sinne natürlich super glücklich, dass es durchgegangen ist. Meines Erachtens hätte man aber abpfeifen müssen, definitiv.
Hat zum
Und ich
Verhängnis.
möchte den Dortmundern hier nichts wegnehmen, sondern neutrale Sicht. Kopftreffer bei einem Goalkeeper oder Torhüter musst du abpfeifen.
Ja, zum Verhängnis ist da wohl Oliver Baumann geworden, dass er da nochmal aufgestanden ist sofort und den Ball versucht hat hinterherzulaufen. Wäre er direkt liegen geblieben sollen, ne?
Ja.
Wer weiß, wie der Schiri dann entschieden hätte, ne?
Ja, das wäre auch meine Erklärung gewesen. Also ich denke mal, wenn er jetzt wirklich liegen geblieben wäre, dann hätte man die Szene sicherlich nochmal anders bewertet. Jetzt ist es so und spricht, glaube ich, im Moment auch für den BVB, dass sie dieses Spielglück auf ihrer Seite haben und ja, dieses Comeback zur Champions League quasi wirklich auch am Ende der Saison von Erfolg krönen werden.
So, dann würde ich mal sagen, drücken wir mal ein bisschen aufs Gaspedal. Ich nehme mal das Sonntagsspiel, das Nordderby vorweg. Am Ende gab es da ein 0:0 zwischen Bremen und Pauli. Punkt, mit dem Pauli mit Sicherheit besser leben kann. Auch wieder ein Punkt mehr gegen den Abstieg. Die Bremer mit dem Punkt können nicht ganz so damit zufrieden sein. Endet eine 4-Spiele-Siegesserie. Sind zwar weiterhin noch im Kampf um Europa mit dabei. Nächsten Gegner Union, Leipzig und Heidenheim. Haben die Bremer eigentlich auch immer noch alles in der eigenen Hand, aber am Ende war es am Wochenende gerade in der ersten Halbzeit deutlich zu wenig, um ja, Europa anzugreifen. In der zweiten Halbzeit war eine Leistungssteigerung zu erkennen. Oliver Burke hatte da die Riesenchance, Abseitstor, wurde dann nicht gegeben. Ansonsten können wir über das Spiel, glaube ich, dann den Mantel des Schweigens hüllen und dann so müssen wir leider weitermachen im Abstiegskampf. Der
Können wir auch
fing.
machen, den Mantel des Schweigens, wenn du möchtest?
Da würde ich sagen, fangen wir der Finger schon bescheiden an aus Sicht des VfL Bochum am Freitagabend. Da gewinnen die Heidenheimer nämlich in Stuttgart.
Ja, natürlich auch ein bisschen glücklich, das muss man sagen. Ich glaube, der VfB hatte schon ein paar gute Chancen. Dann hat Müller im Heidenheimer Tor einen guten Tag erwischt. So, und dann spricht es auch für Heidenheim im Moment. Sie haben das Momentum auf ihrer Seite. Dann kommt Hontsack rein, der lange raus war. Ja, ein Schuss, ein Tor und dann holst du die 3 Punkte. Beim VfB, glaube ich, aber merkt man auch schon, ja, dass alles auf das Pokalfinale ausgerichtet ist. Das merkt man in den entscheidenden Situationen, finde ich, zumindest als neutraler Beobachter schon irgendwie, dass dann vielleicht nicht mehr so die Spritzigkeit da ist. Ja, aber so nahm das Unheil seinen Lauf.
Kann dem VfB zumindest keinen Vorwurf machen. Ich meine, Chancen waren für 2 oder 3 Spiele sogar da, das Spiel zu gewinnen, ne? Du hast die gute Torwartleistung angesprochen und natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, die Stuttgarter. Ja, am Ende sind es 3 ganz wichtige Punkte für die Heidenheimer, die jetzt momentan die besten Karten haben im Abstiegskampf, momentan Platz 16 innehaben. Und ja, Platz 17 inne hat jetzt Holstein Kiel Fabi, die auch in einem ziemlich wilden Schlagabtausch gegen die Borussia aus Gladbach am Ende mit 4:3 gewinnen.
Ja, was
Ja.
machen wir daraus? Es ist schon wirklich manchmal ein bisschen, ja, wie sagt man da, ärgerlich aus Gladbacher Sicht, weil ich glaube, dieses Jahr warst du verdammt nah dran, dich wirklich auch mal aus diesem Loch zu befreien. Du hast irgendwo eine schwächelnde Liga, wo es dir einfach gemacht wurde, vielleicht auch mal den großen Wurf Richtung internationales Geschäft zu schaffen. Und am Ende verspielst du es dann in der Art und Weise, wie jetzt auch gegen Kiel. Eine Mannschaft, ja, wo du ziemlich schnell 2-0 zurückliegst. Es fehlt die Körpersprache, es fehlt irgendwo die Intensität in den Zweikämpfen. Du kommst zurück, hast dann eigentlich das Momentum auf deiner Seite und lässt dir dann wieder eins einschenken, kommst wieder zurück und lässt dich am Ende wie eine Gruppe von Schuljungen ausspielen am Ende. Und das ist einfach viel zu wenig und das Spiegelbild eigentlich der letzten 2, 3, 4 Jahre. Und das fällt dir jedes Jahr im Sommer wieder vor die Füße. Und das ist einfach, ja, wie sagt man, irgendwo im Mittelmaß versunken. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, hoffentlich passiert es natürlich nicht, aber der ein oder andere Traditionsverein kann ein Lied davon singen, weil du bist einfach sowas von dermaßen unsexy, auch für potenzielle Neuzugänge. Und daher ist es schon fast ein Trauerspiel. Und klar, für die Bochumer und für die Heidenheimer war das natürlich ein Nackenschlag, dass die Kieler ausgerechnet gegen Gladbach dann hier in der 94. Minute, glaube ich, ja. Ja, die 3 Punkte einfahren, ne? Damit hat keiner gerechnet.
Ja. Ja, die Gladbacher jetzt 4 Spiele, nur einen Punkt geholt hat, ist ausgerechnet dann zum schlechtesten Zeitpunkt der Saison. Nehmen Sie sich da Ihre Auszeit, sage ich jetzt mal, ne? Sieht nicht so gut aus. Bei Kiel können wir, glaube ich, festhalten, Sören Maschino jetzt mit 9. und 10. Saisontor. Können wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir den nächstes Jahr definitiv in der Bundesliga sehen, aber nicht mehr in Kiel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du brauchst immer ein bisschen Glück als Aufsteiger mit deinen Neuzugängen oder mit den Spielern, die überperformen. Er gehört dazu, ein super Lauf, aber da würde ich mich anschließen. Der wird auf jeden Fall einen Verein finden.
Ja. So, Sören, du hast heute das abschließende Wort als Tabellenletzter, leider, der VfL Bochum. Der hat sich von seinen Neuzugängen diese Saison auch eigentlich mehr versprochen. Gegen Union reicht es mal wieder nicht zu 3 Punkten.
Ja, das muss man sich, glaube ich, auch wieder selbst vorwerfen. Erste Halbzeit, glaube ich, war nicht gut, dass man ja dann auch schon nach 17 Minuten in Rückstand geraten muss. Sagen auch die Umstellungen, die Dieter Hecking vorgenommen hat, mit Bruschinski vorne drin, mit Hofmann auf der 10. Ja, ist nicht aufgegangen in der zweiten Halbzeit. Ja, muss man sagen, war es schon ein bisschen besser. Dann hat man sich belohnt nach 70 Minuten mit ja, Abpraller nach dem Elfmeter, 1-1, dann war es eigentlich jedem im Stadion klar, auch vor dem Fernseher natürlich, dass man jetzt auf Sieg spielen muss. Man war bemüht, oder der VfL war schon bemüht, wurde dann aber hinten heraus wirklich auch unruhig. Man hatte viel Ballbesitz, hat es mit hohen Bällen versucht, die natürlich dann von der Unionabwehr dankend rausgeköpft wurden. Dann hat man noch eine große Möglichkeit gehabt durch Danny De Witt, und dann spielt Union Berlin eben auch mit dem Torwart, der super hält. Ja, und am Ende ist es ein 1-1, oder ein Punkt, der auf jeden Fall zu wenig ist. Denn jetzt am Freitag hat man das Endspiel. Ich glaube, das muss man schon sagen. Das größte Endspiel erstmal, glaube ich, weil wenn du da nicht gewinnst, muss man klar sagen, dass es das war, wenn man verliert sowieso. Und von daher, ja, schaut man jetzt auf den Freitag gegen Heidenheim. Du musst gewinnen. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft mit dem Druck umgeht. Jetzt am Donnerstag war ein Training mit Fans, mit wirklich vielen Fans, ein Abschlusstraining, glaube ich, was nochmal,
Im
ja, den
Ruhrstadion
Ernst der,
extra, ne?
genau, richtig, was nochmal den Ernst der Lage, glaube ich, nochmal deutlich gemacht hat. Die Fans geben alles. Ich glaube, jetzt am Freitag werden auch alle, die nicht im Stadion sind, vor dem Fernseher sitzen, die Daumen drücken. Ja, wenn es jemand schaffen kann, dann vielleicht der VfL Bochum, das unabsteigbare Wort vielleicht wieder rauszuholen. Aber es wird wild sicherlich am Freitag. Das wird kein schönes Fußballspiel. Aber du musst gewinnen. Und ich hoffe, dass der 2. Mai noch nicht der Tag sein wird, an dem der VfL abgestiegen ist.
Nee, das will ich, oder hoffen wir, glaube ich, alle, dass wir bis zum letzten Spieltag da dem VfL die Daumen drücken können. Fabi, ganz kurzer Überblick, vielleicht noch schnell, zweite Liga. Da will auch keiner so wirklich frühzeitig aufsteigen und alles klar machen.
Nee, also tatsächlich ganz enttäuschend. Köln, HSV vorweggenommen, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Selbst die Mannschaften dahinter, ich glaube, es war ein Spieltag, es gab gefühlt nur Unentschieden. Große Gewinner am Ende, wenn wir es ganz kurz machen wollen, Kaiserslautern, wenn man
Stimmt.
es vielleicht so beim Namen nennen will, die mit einem Dreier wieder aufschließen. Aber wenn man sich hier die Tabelle anschaut, ja. Bin gespannt, was am Ende rauskommt.
Ja, und jetzt auch am Wochenende für viele, die oben mit rumspielen, ein paar undankbare Aufgaben. Ich denke da in Düsseldorf, dann in Braunschweig, glaube ich, ne? Dann der HSV auf Schalke ist, glaube ich, morgen, also sprich Freitag, glaube ich, direkt. Ne? Nee, stimmt gar nicht.
HSV in
In
Darmstadt, ja.
Darmstadt, genau, Darmstadt war es. Auch ziemlich undankbar, für die geht es ja auch um nichts mehr. Also die Kleinen werden sich wahrscheinlich denken, versauen wir den Großen dann mal wieder den Aufstieg. Ne?
Ist
Da.
aber auch, was ja immer ganz interessant ist, sind die Ansetzungen. Und in der zweiten Liga hat man sich ja eigentlich das ganze Jahr über bemüht, oder die ganze Saison über bemüht, dass du Samstagabend wirklich in der Regel immer Traditionsvereine hast, in der Regel gegeneinander spielen. Und diesen Samstag, 20:30 Uhr, der erste FC Köln gegen Jahn Regensburg.
Okay, Fabi, aber
Ja.
das läuft ja darauf hinaus, da rechnen Sie ja alle eigentlich damit, oder hatten Sie zu dem Zeitpunkt gerechnet, dass der FC da seine Aufstiegsfeier machen kann, ne, vor heimischem Publikum? Das war, glaube ich, der Hintergrund bei der Ansetzung.
Okay.
Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, ne? Dann würde ich vorschlagen, den Gewinner des Spieltages haben wir dann noch für heute. Wer ist das
Ist
für
für mich
euch?
ganz einfach. Für mich sind es tatsächlich die Frauen des FC Bayern, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double gewonnen haben, nämlich heute mit ihrem 4:2-Pokalsieg gegen die Damen des SV Werder Bremen. Und von daher Gewinner des Spieltags die FC Bayern Frauen.
Und Lea Schüller mit Hattrick.
Absolut. Ja.
Genau. So, bei mir wäre es Daniel Farke, der zum
Oh ja, gut, sehr gut, ja.
dritten Mal den Aufstieg aus der zweiten englischen Liga schafft. Zweimal mit
Und
Norwich,
womöglich
einmal,
gefeuert
ja.
wird
Und
wieder.
womöglich jetzt sogar gefeuert werden wird. Ja. Muss man sich mal vorstellen, am Anfang der Saison 8 Spieler verkauft worden, rund 160 Millionen danach, nur 32 Millionen investiert, also Chapeau geht daraus an Daniel Farke.
Ja, ich hab zwei. Ich versuche es auch so kurz wie möglich zu machen. Auf jeden Fall einmal Ryan Gravenberch, der ja bei Liverpool sich zum Stammspieler entwickelt hat, bei Bayern ja überhaupt nicht zum Zug gekommen ist. Ich glaube, in jedem Premier League-Spiel
Genau.
bisher auch von Beginn an. Wahnsinn, super Spieler. Und dann noch auf jeden Fall ja, Leverkusen und Ivo Maser. Super, super Fußballer aus der Hertha-Jugend. Der sicherlich jetzt auch in Leverkusen den nächsten Step macht. Da sind wir nämlich bei dem Thema, glaube ich, Bodenständigkeit. Sehr bodenständig, kann ich nur jedem mal empfehlen, vielleicht die ein oder andere Folge der Hertha-Doku reinzuschauen. Da sieht man ihn nämlich auch. Also richtig Down-to-Earth-Typ, noch brutal jung, wird sicherlich jetzt auch in der Bundesliga für Furore sorgen.
Ah ja, gut, perfekt. Da
Gut.
sind wir doch gut durchgekommen. Stunde 5 hört sich sehr gut an. Und dann wünschen wir dir, Fabi, morgen früh guten Rückflug, komm gesund zurück.
Dankeschön, mach ich.
Einen schönen Restabend noch. Vielleicht machst du noch einen Strandspaziergang mit deiner Frau.
Ah, ich muss morgen früh um 5 raus, also heute wird nicht mehr viel passieren.
Ah, stimmt, ab einem gewissen Alter geht man dann auch früher schlafen. Stimmt ja,
Koffer
stimmt ja.
packen.
Koffer packen, genau. Genau. Gut, und dir sollen, ja, wir Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und beste Nachricht zum Schluss natürlich, kannst du morgen auch nochmal auf den DAZN-Account zurückgreifen.
Großartig.
Ne? Das wird ja, glaube ich, das letzte Mal dann in diesem Jahr sein.
Ja.
Gut, Daumen sind gedrückt für den VfL Bochum in diesem Sinne. Macht es gut, einen schönen
Macht es
Restfreitag,
gut.
schönes Wochenende.
Ciao,
Ciao,
Jungs.
ciao.
Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.